Mein Thema ist hier die Meditation. Und bei meiner Vorbereitung hatte ich mir überlegt, ja, was kann ich euch allen eigentlich noch über Meditation erzählen, weil ihr seid ja alle geübte, meditierende, langjährige. Aber ich denke, der Text von Paul Debes in seinem Buch Die Meisterung der Existenz durch die Lehre des Buddha, Band 2, da hat er ja ein großes Kapitel zur Meditation geschrieben, ist trotzdem für uns alle immer wieder interessant und eine gute Wiederholung und Besinnung auf das, worum es geht. Weil er schreibt ja darüber auch, was ist Meditation? Und im Grunde meditieren wir alle ständig, andauernd, weil das Wort Meditation heißt ja tief nachsinnen, nachdenken und Betrachtungen anstellen. Ich weiß jetzt nicht, bis wann der Ton noch da war. Also ich sage nochmal die Definition aus dem Duden, ganz normale Definition für Meditation. Tief nachsinnen, nachdenken, Betrachtungen anstellen. Und das tun wir ja eigentlich ständig, andauernd. Deshalb meditieren wir eigentlich dauernd. Gut, der Sache wollen wir jetzt heute ein bisschen nachgehen, mit Hilfe des Textes von Herrn Debes. Aber trotzdem würde ich sagen, meditieren wir jetzt erstmal eine Viertelstunde und können ja mal überlegen, ja, was das für uns bedeutet oder wie wir so, an welcher Stelle wir da sind mit unserer Meditation. Ich habe hier einen Gong und ich schlage vor, jetzt 15 Minuten zu meditieren. Dann fange ich jetzt mal mit meinem Vortrag an. Also ich hatte ja schon gesagt, Meditation, Paul Debes. Und wenn man das Kapitel bei Paul Debes in seinem Buch liest, dann beginnt es bei ihm nicht, wie in allen anderen Meditationsbüchern, wie setze ich mich hin, was habe ich für eine Haltung, was nehme ich für ein Kissen, welche Methode benutze ich, um jetzt zu meditieren, sondern bei ihm geht es sofort um die Gedanken. Weil die Gedanken, die sind ja immer da und Meditation heißt ja nachsinnen, nachdenken, Betrachtungen anstellen und damit geht es bei ihm auch direkt, damit geht es bei ihm auch immer direkt los. Und zwar, er sagt, der Mensch löst durch sein Denken die entsprechende Wirkung aus, ob es ihm bewusst ist oder nicht. So wie ein Windstoß das Segel beeinflusst, so führt jede positive oder negative Bewertung zu einer Beeinflussung der Gedanken, Worte und Taten. Das tun wir in jedem Augenblick. Je mehr Input wir bekommen, desto mehr findet dieses sinnlose Denken statt. Das heißt, wir können unser Schicksal bzw. unsere Existenz nicht durch Taten meistern, sondern durch rechtes Bedenken, durch rechte Meditation. Das ist sein Einstieg in dieses Thema. Also müssen wir mit unseren Gedanken umgehen lernen. In der M20, ist euch ja bekannt, wo diese fünf Methoden beschrieben werden, wie man mit störenden Gedanken umzugehen hat. Bei uns im Berufsleben, im Familienleben, da stehen ja immer die Taten im Vordergrund. Ja, da sind jetzt ja nicht die Gedanken, sondern die Taten. Und natürlich gehen jeder Tat und jedem Wort ein entsprechender Gedanke voraus. Das ist klar. Aber das ist uns nicht so bewusst. Beim Leben im Kloster stehen die Gedanken viel mehr im Vordergrund. Darum rät der Erwachte den Hausleuten auf ihre Worte und Taten zu achten. Das ist auch eine Sache, das, was man gut in der Meditation üben kann. Schauen, welche Gedanken stehen dahinter. Gerade wenn man sich überlegt, warum habe ich so oder so gehandelt und nicht so gehandelt, warum habe ich so spontan reagiert, dass man dann in der Meditation eben auch die Zeit nutzt und sagt, ja, da steht ein Gedanke dahinter. Ja, und der ständige Druck und die Spannung, unter der wir Menschen stehen, wir merken das manchmal gar nicht so, aber wir stehen eigentlich permanent unter irgendeiner Spannung und das ist Dukkha und die Ursache ist Tanja, das wissen wir alle. Und, ja, und da könnte man jetzt zu den vier edlen Wahrheiten übergehen, sich die anschauen, aber wir bleiben jetzt bei der Meditation. Und das ist ausführlich beschrieben, auch in der M13, in der längeren Lehrrede über die Masse von Dukkha. Da geht es um die Sinnesvergnügen, die Form, das Gefühl. Ja, man kann nun durch Meditation die Triebe, das Begehren mindern oder steigern, je nachdem, wie man denkt. Ich kann über Unheilsames oder Heilsames meditieren. Je nachdem werde ich denken. Dann geht es hier um, wie wir meditieren, was wir denken und wie wir dann danach reden und handeln. Es geht um die rechte Anschauung, sagt Herr Debes. Und er vergleicht das dann mit dem, wenn ich zum Beispiel einen Baumstamm durchsägen will. Da kann ich auch nicht einfach eine Säge nehmen und das Sägen anfangen, sondern ich muss wissen, wie will ich, wo will ich sägen? Das ist mal der erste Gedanke. Und wie setze ich die Säge an, damit das auch jetzt mir nicht wegrutscht? Und dann langsam anfangen, sägen. Und wenn ich dann gut drin bin, dann kann ich das steigern und den Baum durchsägen. Und er sagt, das Gleiche gilt für die Meditation. Es bringt nichts, einfach drauf los, irgendwie was zu machen, sondern man sollte das schon planmäßig tun. Und bei Ajahn Sumedho, da ist es ja das rechte Verstehen, sagt er, aber er meint, denke ich, dasselbe wie die rechte Anschauung, das erste Glied im achtfachen Pfad. Ja, in der M22 werden auch die rechten Ansichten nochmal beschrieben. Das ist diese Lehrrede, wo der Buddha das Beispiel bringt mit dem Floß. Ich bin über einen Fluss und muss mir dazu ein Floß bauen. Und mit diesem Fluss setze ich über. Und dann lasse ich, wenn ich drüben bin, das Floß liegen und gehe weiter. Das ist für ihn so das Beispiel für Loslassen. Man kann es jetzt aber auch hier für unser Thema gut benutzen, weil ich muss ja dieses Floß auch bauen. Und das muss ich können und wissen, wie das richtig geht und muss das sinnvoll tun. Ich muss also schon eine gewisse Vorbereitung haben, eine sinnvolle und zielstrebige Vorbereitung, damit ich dann mit dem Floß über den Fluss setzen kann. Und dann ist es immer dieses Beispiel, das diesseitige Ufer, das ist leidvoll, der Fluss ist das Samsara, das Floß ist die rechte Ansicht und dann komme ich rüber zum heilsamen Ufer. Und dann geht es um die Übungen für diese rechte Geisteshaltung. Dazu gibt es 5 Übungen. Das erste heißt, alle Hartegnungen vermeiden. Das sind im Grunde die 5 Silas, die er da beschreibt. Also wir sollen nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen und diese Dinge. Also das sind die harten Begegnungen. Das sind die harten Begegnungen und das sind die 5 Tugendregeln und die werden in der M51 ausführlich beschrieben. Ja, man kann sich das immer wieder vornehmen. Man kann sagen, ich möchte um Frieden und Eintracht bemüht sein. Man kann sich vornehmen, freundlicher zu sein, mehr zu helfen, weniger kritisch zu sein. Aber nur vornehmen reicht nicht. Man muss immer wieder darüber nachdenken, meditieren. Und das angespannte Verhältnis, also diese Spannung in uns spüren und sie durch Meditation entspannen. Das ist die Idee dahinter. Die zweite Übung, Verständnis, Teilnahme und Liebe für die Mitwesen. Nicht soll mein Gemüt verstört werden aus der M21. Das ist das Gleichnis von der Säge. Und es gibt 10 verschiedene Redeweisen immer. Und zwar immer dieses Gegensätzliche. Rechtzeitig, unzeitig, richtig, falsch, höflich, unhöflich, verletzen, zielgerichtet, heilsam, nicht zielgerichtet, unheilsam, liebevoll, lieblos. Und Das erleben wir ja ständig, ne, im Kontakt mit anderen Menschen. Und schlechte Redeweisen, die treffen einen dann und führen zu Kränkungen. Und ja, warum sagt er das jetzt so und nicht so? Und das ist kränkend für mich und das trifft einen und so weiter. Und wie geht man jetzt mit sowas um? Und da möchte ich jetzt ein kleines Stückchen vom Text von Paul Debes vorlesen. So, bin ich wieder? Ja, hört ihr mich? Also ich lese jetzt vor, das ist zuerst mal so ein Text aus der M121, wo das gut beschrieben wird. Gescholten hat man mich, verletzt, hat mich besiegt, hat mich verlacht. Wer solchen Sinn im Leben hegt, von Feindschaft lässt er nimmer ab. Gescholten hat man mich, verletzt, hat mich besiegt, hat mich verlacht. Wer solchen Sinn zu bannen weiß, der lässt von Feindschaft eilig ab. Wir müssen also diesen Sinn des Redens vom anderen, vom Unheilsamen bannen. Wer aber empfindlich ist und sich sagt, er hat mich gescholten, verletzt, öffentlich bloßgestellt, lächerlich gemacht und nun sich kränkt und ärgert, der ist verstört, unfähig, das Richtige, die Wahrheit ungetrübt zu sehen. Er löst Feindschaft nicht auf. Er löst Feindschaft nicht auf. Bleibt im gesetzmäßigen Lauf der Welt. Wie du in den Wald hineinrufst, so schallt es zurück und schafft damit sich und seiner Umgebung zusätzliches Leiden. Von Feindschaft lässt er eilig ab, bedeutet, dass man gar nicht mehr daran denkt, dass man gescholten, verletzt, besiegt oder verlacht wurde, sondern nur die Aufmerksamkeit auf das Verständnis der Art des anderen richtet, so wie er aus seinem inneren Haushalt heraussprechen muss. Der andere ist, ob er mich mit oder ohne Absicht verletzt hat, ein bedürftiger, mangelleidender und Wohlsuchender wie ich. Mit diesem Verständnis kann man niemanden als Feind ansehen, sich von keinem Wesen abwenden. Ja, das ist aber nicht so einfach, wie wir alle wissen. Das heißt, wir haben immer so Bewertungen und diese sind trennend und leidbringend. Also es gibt dann in seinem Aufsatz eben auch so eine Auflistung, wie wir durch die Welt gehen und wie wir das dann immer bewerten, was wir sehen und was wir erleben, gut, schlecht, und so weiter. Und mit der Meditation können wir dann im Alltag das immer wieder, also wenn wir das in der Meditation üben, können wir das im Alltag immer besser anwenden. Es wird uns immer besser möglich, das zu unterlassen, das nicht zu tun. Nicht zu sagen, ja, schlecht und gut und sowas. Also ich kann noch mal kurz vorlesen. 68. Ja, also zum Beispiel so Sachen so, dieser ist mir angenehm, jener ist mir unangenehm, der mag mich, der mag mich nicht, der ist mir nützlich, der ist mir hinderlich oder sie hat mich anerkannt, sie hat mich getadelt und sie ist klug und der ist dumm und gebildet und ungebildet und so weiter. So geht es eine Seite lang weiter und wird das aufgelistet. Und dieses Hin und Her und Ständige und was das mit uns macht und was das mit unseren Gefühlen macht, das sollte man in der Meditation anschauen und üben. Ja, jetzt kommen wir schon zum dritten Punkt und das ist das eigene Herz sanft und hell machen. Und das ist eigentlich das Hauptkapitel, das nimmt den meisten Raum ein, weil hier geht es um die Herzenstrübungen. Und davon, das kann man in der M7 nachlesen, gibt es 16 Stück. Dort ist diese Lehrrede mit dem Gleichnis vom Kleid, mit den Befleckungen des Kleides. Das kann man dann färben und so weiter, aber die Beschmutzungen, die kommen immer wieder irgendwann durch. Also man muss diese Flecken beseitigen. Nicht drüber malen und drüber tünchen, sondern die Flecken wirklich angehen und sie beseitigen. Darum geht es. Und davon gibt es 16 Stück. Ich kann dir alle 16 mal auflisten, aber bei ihm in seinem Aufsatz werden die dann alle sehr ausführlich nacheinander besprochen. Ich habe mir jetzt da so ein paar Sachen rausgesucht, wo ich da so einen Fokus drauf legen möchte und wo wir dann auch noch mal darüber meditieren können. Ja, es ist auch so, dass die Wörter unterschiedlich sind. Also wenn man in der M7 schaut, dann wird das ein bisschen anders beschrieben, also da andere Wörter dafür genommen, wie wenn man es jetzt bei Paul Debes liest. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so entscheidend. Also es heißt dann manchmal Habgier, Gier, verderbte Habsucht oder Übel wollen, Nächstenblindheit. Oder bei Zorn, Ärger, Empörung. Kochendes Aufbrausen. Also es gibt für jede Sache da verschiedene Begriffe. Ich kann es jetzt noch mal alle vorlesen. Also das war schon bei, also die Habgier, das Übelwollen, der Zorn. Das ist so die erste Gruppe. Dann Rachsucht, Verachtung, Herrschsucht, Neid, Geiz, Hinterlist, Betrug, Starrsinn, Anmaßung, Dünkel, Überheblichkeit, Eitelkeit und Nachlässigkeit. Ja, alles schlechte Eigenschaften. Und ja, alle kennen wir an uns oder manche mehr, manche weniger. Und man kann jetzt sich mit diesen Begriffen oder mit diesen Sachen nachgehen und in sich hören und sagen, was ist da bei mir? Ich habe das jetzt immer so zusammengefasst, dass ich sage: Habgier, Übelwollen und Zorn. Dann würde ich vorschlagen, tun wir 10 Minuten meditieren. Dann der Begriff, dann die Gruppe Rachsucht, Verachtung, Herrschsucht, Neid und Geiz. Und dann nochmal meditieren und dann nochmal die letzte Gruppe. Ja, Habgier. Ich weiß nicht, ob Habgier für uns so ein Thema ist. Wir leben im Luxus, wir sind ja hier auf einer der Insel, der jetzt gerade merkt, man merkt das jetzt gerade wieder in unserer Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, in der Krise. Wir sind eigentlich die, denen es dann noch ganz gut geht dabei. Vielleicht, also es geht sicher noch vielen schlechter oder es kommt da dann auch schon diese Habgier und Gier durch. Ne? Was entgeht uns jetzt? Was kriegen andere und wir nicht und so weiter. Und wir merken das ja auch nicht so mit der Gier, solange es uns gut geht. Also wir merken das ja dann erst so, wenn es uns schlechter geht und wenn wir das Gefühl haben, ja, dass wir jetzt irgendwas, ja, dass uns jetzt irgendwas fehlt. Und sie ist als Wurzel angelegt, aber jeder, denke ich, hat das auch und es ist als Wurzel angelegt und kann nur ausgerodet werden, wenn man ein großes Wohl in sich hat und der Sinnen Dinge nicht mehr bedarf. Also nicht, wenn man sich dazu zwingt und sagt, das und das und das, auf das verzichte ich jetzt oder das tue ich jetzt alles nicht, sondern man muss es auch gar nicht mehr wollen, brauchen. Genauso mit dem Übelwollen. Wie könnte man darüber meditieren, über das Übelwollen? Wir sind alle eine Schicksalsgemeinschaft, Brüder und Schwestern. Wir tappen alle im Dunkeln. Die Kluft zwischen ich und du müsste man auflösen. Wir sind ja alle irgendwie in derselben Situation und brauchen dem anderen nichts übel wollen. Und jetzt kommt noch der Zorn. Der Zorn, das ist eine Sache, die jeder von uns gut kennt, glaube ich, und die ist auch ganz wichtig, immer wieder zu bearbeiten. Das kommt ja auch immer täglich, immer wieder mal so hoch und es ist Ärger, Empörung. Nur der Unwissende wird böse, der Weise versteht. Das ist ein indisches Sprichwort. Und auch für einen Menschen mit edlem Gemüt, freundlich und nett, kommen immer wieder Situationen, in denen er sich ärgert und zornig wird. Mögliche Meditation wäre jetzt, warum bin ich zornig? Wie kann ich mich über gesetzmäßige Abläufe aufregen? Ich kann doch die Unzulänglichkeit aller Dinge, ich kenne sie doch, die Unzulänglichkeit aller Dinge. Andere Möglichkeit, die Betrachtung der Gesetzmäßigkeit von Saat und Ernte. Der Weg zur Aufhebung von Zorn und Ärger ist weit. Kann ich jetzt noch kurz was vorlesen und dann machen wir nochmal eine. Zwar beginnt das Bemühen um Sanftmut vorwiegend in der Mäßigkeit des Zornes, aber dieser Keim der Sanftmut schlägt Wurzel und entfaltet sich erst dann voll, wenn er gespeist wird aus dem Wissen, alles, was gesehen, gehört, gerochen, geschmeckt und getastet werden kann, ist doch immer nur unbeständig, verweslich, vielfältig verworren, klein und zerbrechlich. Das Große und wahrhaft Heile aber steht weit darüber. Es wird nicht durch die fünf Sinneseindrücke erfahren, sondern er blüht unmittelbar im reinen Herz. Je öfter wir einsehen, dass die vergänglichen Dinge keine Erregung wert sind, umso mehr beruhigt sich das Herz, bleibt im Frieden. Dann rauscht die Welt immer ferner. Das finde ich einen sehr schönen Ausdruck. Das Einsehen, dass die vergänglichen Dinge keiner Erregung wert sind. Ja, ich meine, jetzt in unserer Phase, in der wir sind, und wenn wir Fernsehen schauen oder Nachrichten oder irgendwelche Sachen, da kann man sich dann schon ganz gut aufregen. Und es wird ja auch so gefüttert und geschürt, aber eigentlich ist es das nicht wert, weil alles sich, ja, alles vergehen wird. Dann probieren wir es jetzt nochmal mit der Meditation. 10 Minuten. Ja, man könnte sich über viel ärgern. Aber naja. Gut, wir sind bei den 16 Befleckungen. Da haben wir viel zu tun. Jetzt haben wir schon mal über drei gesprochen. Ja, Rachsucht wäre das nächste. Rachsucht, Nachtragen, Feindseligkeit. Na, das ist dieses so, wenn man so sagt, ja, ich bin ja nicht nachtragend, aber vergessen tue ich nichts. Ne? Das ist so diese Haltung. Man hat das schon immer noch im Hinterkopf und das kann sich manchmal über Generationen hinweg in Familien halten. Dass man bestimmte, das nennt man auch so dieses dieses kollektive Gedächtnis, ne? Das sind Sachen, also dieses kollektive Gedächtnis meinte ich jetzt so, ne? Dass man selbst Sachen vielleicht gar nicht miterlebt hat, aber mit Hilfe des kollektiven Gedächtnisses hat man es dann auch drin und findet es dann und ärgert sich da auch mit oder hat da auch mit diese Rachsucht oder dieses Nachtragende. Ja, dann Verachtung. Das heißt auch mit Stolz und Empfindlichkeit, Heuchelei, Neid. Ja, das ist so eine Sache, da habe ich als erstes mal gedacht, halte ich mich für stolz? Wir sind doch eigentlich alle, so wie wir uns kennen, so sehr bescheidene Menschen. Wo ist da unser Stolz? Worauf sind wir stolz? Stolz ist das Nicht-Loslassen des Ich. Man kann Fehler nicht zugeben. Das ist damit auch gemeint. Und damit glaube ich, also ich kann das bei mir schon sehr gut erkennen. Das ist auch hier mit Stolz gemeint. Ja, Herrschsucht möchte ich jetzt nichts weiter so drüber so sagen. Sowas Herrschsucht, da fiel mir jetzt nicht so viel zu ein. Ja, das kann es in Familien natürlich schon geben, dass da so Machtverhältnisse sich, das und dieses Rechthaberische, aber das ist dann eher so die Anmaßung, würde ich sagen, und nicht die Herrschsucht. Da kann man drüber diskutieren. Aber den Neid, den kennen wir auch alle. Das hat sich so auch von der Kindheit her, hat man das immer noch in Erinnerung, da geht es aber immer noch ganz genauso, das ist ich auch. Ne? Da passiert irgendwas, ich auch. Das ist dieser Neid. Gedanke und dementsprechend dann auch der Geiz Gedanke er nicht oder sie nicht. Ja, ich vielleicht schon, aber der nicht. Sie nicht. Das ist so die Idee mit dem Geiz. Ja, zu dem Geiz könnte ich noch kurz was vorlesen. Wenn ich mich mit dieser herzvergiftenden Trübungen Neid und Geiz entäußern will, muss ich mir hauptsächlich vor Augen führen, das Festhalten und Besitzen von Objekten ist zum wahren innerlichen und äußerlichen Wohlbefinden nicht erforderlich. Ja, es verhindert letztlich wahres Wohl, das erst aus dem Freiwerden von der Abhängigkeit erwächst. Ich muss mir vor Augen führen, wie eng und klein die Abhängigkeit von Bedürfnissen ist und wie noch unweigerlich enger und kleiner jene üblen zwischenmenschlichen Beziehungen sind, zu denen Neid und Geiz führen. Sie zerstören jedes freundschaftliche Verhältnis, jedes zwischenmenschliche Vertrauen, jede Offenheit und Eintracht und schaffen ein kaltes, enges, kantiges, starres, verfinstertes, geradezu gespenstisches Gemüt, welches sich alles helle, freie, lichte, weit und großzügige versperrt und verdunkelt. Hier kommt noch ein Zitat vom Erwachten aus der A1023. Übler Neid, ihr Mönche, ist weder in Taten noch in Worten zu überwinden, sondern eben durch wiederholtes, weises Erkennen. Gut. Ja. Hinterlist, Heimlichkeit, Heuchelei, Tücke, List und Trug wollte ich jetzt nicht so weiter ausführen, genauso wie Betrug. Starrsinn ist halt trotzig sein. Ne? Trotz würde ich da einfach so jetzt mal sagen, kennt jeder bei sich wahrscheinlich auch. Und dann die Anmaßung. Die, denke ich, ist öfter als die Herrschsucht in unserem alltäglichen Leben da, diese Anmaßung, diese Rechthaberei einfach. Ich kann das, ich weiß das besser. Und das gibt es dann oft auch so Kleinigkeiten, aber trotzdem immer wieder diese Rechthaberei und dieser Dünkel, ich bin doch die da und ich bin doch so und so und dann und der und so weiter. Ihr kennt das. Ja, jetzt komme ich nochmal zu Überheblichkeit, Eitelkeit und Nachlässigkeit. Überheblichkeit, Übermut ist das Gegenteil von Demut. Wann sind wir überheblich? Welchen Situationen? Dann, okay, jetzt war dieses mit der Überheblichkeit, der Eitelkeit. Eitelkeit, da sind so Sachen wie Rausch, auch so ein Rausch der Eitelkeit, Lässigkeit, Lauheit, Begeisterung, dann dieser Jugendrausch oder Gesundheitsrausch oder Lebensrausch. Also das, ja, ich weiß nicht, ob euch da jetzt so spontan gleich mal so ein Beispiel einfällt für sowas. Also Jugendrausch, gut, da kann ich mir was drunter vorstellen. Natürlich, wenn ich sage, ich bin eitel, fällt mir dann halt sowas ein. So, ja, ist auch nicht so genau, aber Eitelkeit ist für mich eigentlich immer so, verbinde ich mit Äußerlichkeiten. Aber es gibt sicher auch andere Eitelkeiten, die man da hat. Aber da fiel mir jetzt nichts Besseres ein als diese Rauschgeschichten. Ja, und dann die Nachlässigkeit. Ja, einfach Lässigkeit, Leichtsinn. Oh, passt schon so in das, ne, diese Art und sagen, da habe ich nicht mehr drauf eingehen, macht alles nichts aus. Und das ist diese Nachlässigkeit. Ja. Okay, jetzt habe ich eigentlich gedacht, dass wir uns da über, dass sich jeder nochmal sowas raussucht, was an ihm, bei ihm so hängen geblieben ist und wir nochmal 10 Minuten meditieren. Habt ihr da auch Lust zu, gell? Ich könnte jetzt abschließend dazu noch den Abschlusstext von Paul Debes zu den 16 Befleckungen vorlesen und dann machen wir 10 Minuten nochmal, oder? Dann lese ich jetzt noch diesen Abschlusstext von Paul Davies vor zu dem Thema der 16 Befleckungen und dann machen wir nochmal 10 Minuten Meditation. So. Unser aller Gemüt ist getrübt durch diese Herzenstrübungen. Je mehr wir sie in der Besinnung als Trübung des Herzens zu erkennen versuchen, umso mehr werden wir sie bei uns entdecken. Die Folge einer solchen Meditation ist, dass man erheblich bescheidener wird, nachsichtiger, auch gegenüber anderen. Man merkt, dass es einem genauso wie dem anderen geht. Sieht man bei einem anderen Menschen eine üble, das Gemüt treibende Eigenschaft, so weiß man, das hast du ja auch an dir. Diese größere Bescheidenheit, die unser Gemüt gewinnt, wenn wir um diese seine Trübungen wissen, bewirkt eine große Entspannung in der Beurteilung anderer. Man achtet mehr auf sich selber. Erkennt man die üblen Antriebe bei sich, sieht man, wie sie das Gemüt trüben und daraus Blick und Weltsicht, weil Weltsicht wirken und erleben, Saat und Ernte verderben, dann werden sie gemindert. Man merkt, dass man immer wacher wird für die Antriebe seines Handelns und die Beschaffenheit seines Herzens. Wer mehr und mehr auf die inneren Antriebe und auf die Beschaffenheit seines Herzens achtet, der kann gar nicht mehr in dem Maße wie zuvor reagieren. Immer mehr wird ihm sein Inneres sein, das wichtigste Meditationsobjekt, die Klärung des Gemüts von den Befleckungen, den Trübungen, das wichtigste Arbeitsfeld und erhält es immer mehr. Weil er ja weiß, dass er mit der Reinigung seines Gemüts unmittelbar die ganze Welt, nämlich sein Erleben, wandelt und immer mehr aus schmerzlicher Weltabhängigkeit zum herzunmittelbaren Wohl der Einung heranwächst. Das ist die Frucht der Meditation, die durch Kennenlernen, Mindern und Aufheben der 16 Herzbefleckungen das Herz sanft und hell macht. Okay, dann stelle ich nochmal 10 Minuten ein und wir sehen uns wieder in 10 Minuten. Wir waren ja bei den 5 Übungen für die rechte Geisteshaltung und das dritte waren jetzt die 16 Befleckungen. Und jetzt kommen wir zum vierten. Das ist das Schweigen des Geistes, nennt er das. Und in der M19 beschreibt der Buddha sein Vorgehen. Solange noch üble Gedanken aufsteigen, Gedanken des Verlangens, Verweigerns und Entreißens, führt er sich dessen Folgen vor Augen und kämpft beharrlich, um sie zu überwinden. Er versucht also nicht schon, sich um Gedankenstille zu bemühen, sondern kämpfte erst um die Läuterung der Gedanken, der Gesinnung. Auf dem Weg dieser Meditation stiegen die üblen Gedanken immer seltener in ihm auf und immer häufiger meldeten sich von selber gute Gedanken, bis der Geist nur noch von guten Gedanken erfüllt. Nur gute Gedanken erfüllt waren, nun erst äußerte erwachte sein Vorgehen. Kommt noch ein Zitat. Aufgestiegen ist mir da diese Erwägung des Wohlwollens, der rücksichtsvollen Schonung. Ob ich sie bei Tag erwäge oder bei Nacht erwäge, ich finde nichts Schlimmes, nichts Unheilsames an ihr. Aber gebe ich mich dem Erwägen und Überlegen so lange hin, so würde der Körper ermüden. Bei müdem Körper würde das Herz unruhig werden. Ein unruhiges Herz aber ist Stern der Einung. Da befreite ich das Herz und brachte es zur Ruhe, hielt es bei sich selbst, fügte es zur Einung. Die Sammlung und Beruhigung des Herzens und Denkens wirkt sich aus auf das ganze Wesen des Menschen bis zu seinem täglichen Verhalten. Mit der damit wachsenden Gelassenheit ist der Mensch auch besser fähig, die Natur der 5 Zusammenhäufungen, also die Khandhas, Upadana Khandhas, Form, Gefühl, Wahrnehmung, Aktivität, programmierte Wohlerfahrungssuche, als unbeständig, leidvoll, nicht-ich zu durchschauen und von den angenehmen und schönen nicht faszinieren zu lassen. Das Ziel ist die wahre, Wahrnehmung von den Dingen zu erlangen und nicht nur eine täuschende Außenseite zu sehen. Das Ziel ist also, das Leben so sehen, wie es wirklich ist. Ja, und der fünfte Punkt ist jetzt der Aufbau und Ausbau einer neuen Wahrnehmung. Und das ist die Lehrrede von Anaguta Nikaya 10, 60. Die Heilung des Girigmananda Sutta ist es, und da geht es also um die 10 Betrachtungen. Ich möchte die ganze das jetzt nicht vorlesen, aber nur kurz sagen, also in dieser Lehrrede geht es eben um die Vergänglichkeit, die Ichlosigkeit, Unreinheit, des Elends, des Aufgebens, der Entsüchtung, der Erlösung, der Reizlosigkeit allen Daseins, der Wunschlosigkeit. Und dann, erst als Zehntes, kommt die Achtsamkeit beim Ein- und Ausatmen. Also das Ganze hat immer einen Vorlauf, ne? Also das ist wieder der Gedanke, wie schon am Anfang ist, ich kann mich nicht hinsetzen und jetzt anfangen, ein- und auszuatmen. Und das Bewusste ist auch okay, aber dem geht was voraus. Ich muss mich da schon ein bisschen mehr reindenken und mit mir arbeiten, mit meinen Gedanken und mit meinem Inneren. Im Abschluss geht es dann um die rechte Vorgehensweise, die Paul Debis jetzt empfiehlt. Er bezieht sich da auf die Lehrrede Anaguta Nikaya 5, 22. 5, 22, das ist der stufenweise bedingte Fortschritt. Dazu möchte ich jetzt erstmal etwas aus dem Buch von Paul Debis vorlesen. Viele Menschen, welche mit der Lehre des Erwachten in Berührung gekommen sind, gehen teils aus unvollkommener Kenntnis der notwendigen Reihenfolge der Entwicklung, teils aus nur allzu verständlicher Ungeduld in unfruchtbarer Weise vor. Sie haben nach den Lehrreden und nach eigener Betrachtung das Elend des sinnlichen Begehrens und der Sinnendinge richtig durchschaut. Deshalb wollen sie nun plötzlich von allen Sinndingen zurücktreten und auf sie verzichten, ohne dass sie zuvor, wie der Erwachte es ausdrücklich rät, durch fortschreitende Tugendübungen und Herzensläuterung sich jenes innere Wohl erwerben, vor dessen Heiligkeit die Sinnendinge so sehr verblassen, dass das Gefühl eines bitteren, aber heroischen Verzichts gar nicht erst aufkommt. Wer in dieser Weise falsch vorgeht, der muss bei sich erleben, dass er nicht lange auf die Sinnendinge verzichten kann und dass er nach irgendeiner Zeit oft umso bedürftiger zu ihnen zurückkehrt, sodass er im Endergebnis trotz aller Mühe mehr verloren als gewonnen hat. Darum ist die richtige Weise des Vorgehens sehr wichtig. Und diese besteht eben, wie wir gesehen haben, darin, dass wir dafür sorgen, zuerst mehr inneres Wohl und innere Helligkeit und Wärme im Umgang mit uns und den Mitmenschen zu gewinnen, sodass uns die sinnlichen Dinge nicht mehr so stark reizen, weil wir ein viel besseres Wohl bei uns selber haben. Daraus folgt, dass wir uns unmittelbar auf den Weg zu den höchsten Zielen begeben, wenn wir hier und jetzt in unserem Lebensbereich uns zunächst mit all unserer Kraft um eine sanfte Weise der Begegnung im Reden und Handeln bemühen und um die Läuterung unseres Herzens von seinen Trübungen. Daraus geht im Laufe der Zeit allmählich wachsend jenes innere Wohl hervor, das uns immer unabhängiger macht von den Sinnendingen. Ja, das jetzt noch zum Abschluss. Nur wer die Eigenschaft eines aufmerksamen, guten Betragens entwickelt habe, könne auch die Fähigkeit des konsequenten Einübens zur Reife bringen, indem der Übende sich um die vorangegangenen, den nächsten beachtenden Haltungen bemüht, hat er sie immer tiefer eingeübt. Diese Fähigkeit des konsequenten Einübens ist die Voraussetzung für die Entwicklung der echten, tugendlichen, tauglichen Begegnungsweise. Solange uns die Begegnungen so bewegen, wie sie uns bewegen, sind sie unser hauptsächlicher innerer Arbeitsplatz. Das ist das Letzte, was Paul Debis jetzt zu diesem Thema in seinem Buch sagt. Also es gibt viel zu tun, kann man so dazu sagen. Es gibt noch ein Buch von ihm, was nur um Meditation geht. Das hat mir die Christine geliehen. Das ist im Grunde genau das, was da steht, aber noch viel mehr. Also es wird noch viel ausführlicher beschrieben. Und da in diesem Buch geht er dann aber auch auf so ganz praktische äußere Dinge ein, wie sitzen, wo sitze ich, wie sitze ich, welche Methoden kann ich anwenden und so weiter. Da kommt das dann auch noch vor. Gut, das wäre das jetzt von meiner Seite.